Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Episode 323, lieber Defner. Und ich habe den Weg hierher auf dem Fahrrad mir die FOMO-Hymne überlegt.
Deswegen bist du 40 Minuten zu spät gekommen.
Weil wir ja gerade an den Märkten...
Ein langsamer Dichter und Denker.
Genau, weil wir ja gerade an den Märkten FOMO erleben. Und dann dachte ich mir, da muss man eigentlich mal eine Hymne singen. FOMO, du bist meine Kraft. FOMO, die Rendite schafft. FOMO, du schaltest mein Hirn aus. FOMO, bald ist es auch aus.
Zweimal aus, einmal ausziehen. Wir ab.
Raus.
Das ist ja kein Reim.
Ach Mann!
Also aus reimt sich auf aus. Ja,
dann wäre ich eine Stunde zu spät gekommen.
Deswegen, was sich nicht reimt, das reimt sich gar nicht. Ja?
Nein,
das ist, Geschichte
wie?
Reimt sich vielleicht manchmal und mancher denkt, diese Rallye reimt sich auf eine andere Rallye aus dem Ende der 90er oder auf
Die 21.
Aber,
nein, das ist noch nicht so.
Aber damals stand Chumia ja bei 70 Dollar, aber sie ist auf marschiert dahin. Hat sich schon seit vor den Zahlen mehr als verdoppelt.
Marschiert gegen 70, das ist schön.
Auf jeden Fall,
der Bitcoin, der marschiert auf jeden Fall Richtung Bitcoin, neuer Hochs.
Ja.
68.800 hat er gehabt in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und der Marktwert ist schon 1,3 Billionen jetzt von allen Bitcoins. Das ist schon auf Rekord, weil es ja mehr Bitcoins gibt.
Bei Bitcoin ist es ein absolutes Gierphänomen.
Und wir haben fast Silber überholt. Silber ist nämlich auch 1,35 Billionen.
Aber Gold liegt auch wieder kurz vor Allzeit hoch.
Ist auch kurz vor Allzeit hoch, ganz genau. Dann haben wir Nvidia, die haben Saudi Aramco überholt, der drittgrößte Konzern. Und wir kommen da langsam auf den größten. Ich habe das ja im Klotzcast schon programmiert, dass wir irgendwann Nvidia
prognostiziert. Programmieren kannst du noch nicht.
Proklamiert. Programmiert,
verstanden.
Als so toll kann ich auch nicht programmieren.
Die Kurse programmieren.
Ja. Und selbst so alte Unternehmen wie Dell und HP Enterprises sind auf einmal so KI-Lieblinge. Also,
naja, gut, aber die liefern halt dann auch Zahlen und haben natürlich liefern KI-Fantasie und das ist natürlich FOMO. Also
die
FOMO
liefern keine Zahl. Die Zahlen waren Schrott, sie haben Fantasie geliefert. Sie haben gesagt, unser Ausblick, wir erleben gerade, Server werden geliefert. Das ist diese Geschichte. Die Zahlen an sich, die waren lau, würde ich es mal sagen, aber da kommt die Fantasie. Und wenn ich auch noch gucke, Menschen abonnieren unsere Anlagegeschichten mit hohen Renditeversprechen, auch das ist ein untrügliches Zeichen
wirklich,
für FOMO. Die Einschaltquoten des Börsenpodcasts gehen wieder steil. Auch
so
das
soll es sein.
Ja, wir müssen bei uns noch mal ein bisschen, die könnten noch ein bisschen FOMO gebrauchen. Und selbst der Finanzminister, Christian Lindner, macht jetzt Aktien auf Pump. Ja, also wenn das nicht FOMO ist, ich weiß nicht, was dann.
Gut, Aktien auf Pump vorher.
Ja,
Aktien auf
Pump.
Wir immer gewarnt haben. Ne?
Generationenkapital nennt er das.
Aber gut, hat ja auch günstigere Zinsen als andere, ja, ein bisschen günstiger.
Naja, aber richtig, weiß ich nicht, was hast du für Zins, wenn du...
Aktuell glaube ich keine 2%.
Höher?
Naja.
Der Linder hat, der muss, wenn er sich jetzt für 10 Jahre verschuldet, hat er ungefähr 2-3, aber wird ja wahrscheinlich das für 30 Jahre aufnehmen, weil kann ja nicht immer wieder umschulden, weil da hast du ja noch ein massives Renditeproblem. Und dann hast du auch ungefähr 2,5.
Ja, aber ich würde unter 3 jetzt keinen Hypotheken darlegen.
Nee, Hypotheken meine ich nicht, aber wenn du jetzt
Aktien schon gleich gar nicht.
Wenn du jetzt deine Aktien verpfändest, was hast du für einen Zins?
Ja, aber dann hast du vielleicht 5-6% mindestens. Da kriegst du keine. Also, und du musst ja ein halbes Depot, kannst ja nur das halbe Depot beleihen.
Ja.
Und du hast auf jeden Fall höhere Zinsen als beim Baudarlehen, weil das Baudarlehen ist ja für eine Bank relativ mit der Beleihung von, keine Ahnung, 80% relativ sicher. Eine Aktienbeleihung ist ja schon ein höheres Risiko, weil du machst
ja
die Bank...
Du beleihst ja nur 50%, das ist ja 50% Downpayment.
Ja, aber selbst dann hat ja die Bank ein Risiko, dass irgendwie über Nacht ein Crash kommt oder sowas. Also ich habe ja schon lange keinen Effektenkredit mehr gemacht, aber in der Regel sind die schon eher so im Bereich 5-6%, denke ich
mal. Das wusste ich gar nicht. Okay, ich dachte, das wäre immer auch so 3. Ich dachte schon, da kommt mal der Lindner ran, aber dann ist der Lindner auf jeden Fall in einer besseren Position für seine Aktienrente. Ich fand es ja interessant, heute Morgen, wir nehmen ja jetzt am Dienstag auf, da gab es ja die Pressekonferenz und der Heil hat nochmal gesagt, nein, da wird kein Geld der
aber das ist doch eh dein Bär, gemacht. Oder? Habe ich das
nein,
richtig verstanden?
Stimmt, es war mein Bär. Stimmt, du hast recht.
Also ich fand das jetzt nicht alles vorher verraten, aber ich meine zum Thema FOMO und die Rallye haben wir ja im Glotzcast diskutiert, dass ich der Meinung bin, wir haben jetzt noch nicht diese absolut. Wir haben in einigen Bereichen KI und Bitcoin jetzt hier diese Gier-Rallye, aber nicht so diese absolut breite Rallye, wo man irgendwie alles blind kauft. Das hat ja Vasili Papas auch bei euch gesagt, was ich vorher auch schon gesagt habe, dass eben die Flut nicht alle Boote hebt. Das wird sehr wohl noch unterschieden. Klar, es gibt manche, die haben dann gute Zahlen, übertreffen die Zahlen, die werden gekauft. Andere werden aber auch abgestraft, auch aus Technologiebereichen. Also da gibt es auch schnell mal 20% Minus. Ne?
Das stimmt. GitLab beispielsweise hat verloren, nachdem sie einen schlechten Ausblick hatten.
Die Cybersecurity teilweise
Palo Alto. Aber auch nur kurz.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Und aber wie gesagt, es gibt auch Abstrafreaktionen und es ist keineswegs so, dass das irgendwie alles blind gekauft wird. Also das ist nochmal ein
Jetzt fehlt ja auch noch was zum richtigen Boom, fehlen ja noch ein paar richtig schlechte IPOs. Also wir müssen noch eine richtige IPO-Flut haben, es könnte mit Reddit losgehen, ein Unternehmen, was noch nie Gewinne gemacht hat und jetzt vielleicht sich so ein bisschen hochtunt, weil es noch schnell ein paar KI-Deals macht, Google und andere, dann kann man vielleicht mal einmal einen Gewinn zeigen, aber das wäre sowas. Dann haben wir noch in Deutschland haben wir auch viel IPOs, obwohl Douglas wahrscheinlich relativ solide.
Auch nicht so das KI-Hype. Und vor allem, die kommen ja wieder zurück. Ne? Das ist ja wieder so der Klassiker, irgendwie so wird irgendwann mal von der Börse genommen, dann steigt ein Investor ein,
Private Equity,
chässt das Ding hoch und wird so aufgehübscht, ein bisschen neues Duftfässerchen drauf. Ja.
Leverage.
Dann wird dann wieder zum dreifachen Preis an der Börse wieder zurückverkauft, ja? Und der arme, dumme Privatanleger soll das dann wieder kaufen. Ja?
Das ist eine gute Frage, ob da schon alles rausgepresst worden ist. Es ist immer die Frage, ob die IPOs, wo vorher also Private Equity Läden drin waren, ob die schlechter laufen. Ich habe ein Gefühl, dass es so ist. Ich habe ja Synlab beispielsweise, das ist auch so ein Fall. Ja, aber ich würde wieder mitzeichnen und auf einen kleinen Zeichnungsgewinn hoffen. Das würde ich auf jeden Fall tun.
Eine dufte Aktie.
Ja. Ah, oh, wunderbar. Und was auch nicht läuft, da muss man ja sagen, China ist ja, der Volkskongress ist gestartet.
Noch kein Erfolgskongress?
Nee. Und es gab ein interessantes Interview von Goldman Sachs, CIO, also Chief Investment Officerin, Charmin Musawa. Und die hat gesagt, alle Kunden stellen uns diese Frage, wenn man bedenkt, wie billig China erscheint, ob man da einsteigen sollte. Wir sind der Meinung, dass man in China nicht investieren sollte. Und dann sagt sie, die Gründe dafür, Verlangsamung der Wirtschaft im nächsten Jahrzehnt und insbesondere auch die 3 bisherigen Wachstumssäulen, Immobilienmarkt, Infrastruktur, Exporte, das ist alles nicht so doll. Und da wird auch der Trump sicherlich nicht zum Wirtschaftswunder beitragen. Auch das ein Thema, was wir heute besprechen.
Also wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen. Ne?
So ist es.
Gut, dann würde ich sagen, starten einfach. Wir sind heute ein bisschen spät gestartet. Ja. Und deswegen starten wir gleich richtig voll rein und legen gleich mal los mit Bullen und Bären.
Und da du das Thema ja vorstellst, darfst du hier auch gleich mal mit deinem Bullen oder deinem Bären vorstellen. Ja. Bitte.
Dann fange ich mal mit den Bären an. Ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, wie ich es thematisieren soll, aber der Gegenwind gegen E-Mobilität in allen Bereichen, ja, kriegt mal meinen Bären. Und also die E-Mobilität hat so momentan.
Meinst du jetzt die Leute, die dagegen argumentieren? Ist es die Stimmung oder ist es die E-Mobilität per se?
Die Stimmung gegen E-Mobilität. Die Stimmung.
Okay.
Kriegt mein Bär der Woche, weil ich bin ja nach wie vor ein Freund der E-Mobilität, aber sie ist momentan unter Beschuss von allen Seiten. Ja, fängt es an, dass, das habe ich ja letzte Woche schon, Tesla hier, der Widerstand gegen die Werkserweiterung. Heute gibt es gleich mal einen Anschlag auf die Stromzulieferung für Tesla und gibt es ja auch schon ein Bekennerschreiben einer Aktivistengruppe, die hier das Stromnetz quasi gekappt hat und für Grünheide. Ich meine, so geht's nicht. Das ist ja wirklich Terrorismus, was hier betrieben wird, ja. Und eine Aktivistengruppe, die hier im Wald ein Camp aufgebaut hat. Also man weiß noch nicht, wer genau, ist ja noch nicht erwiesen, wer die Drahtzieher sind. Aber deutet doch sehr viel darauf hin. Und wie gesagt, es gab auch schon ein Bekennerschreiben. So, das ist jetzt aber nur ein Nebenaspekt.
So schlimm ist die Stimmung, dass es schon Terror gibt.
Genau.
Tesla-Terror.
Also das Terror von links, ja. Und von rechts steht die E-Mobilität auch unter Beschuss.
Warum
ja.
denn von links eigentlich? Das verstehe ich nicht. Eigentlich ist das, das müssen doch eigentlich Rechte oder haben die Rechte und Linke verbunden?
Naturschützer. Das ist halt dieser falsch verstandene Naturschutz, dass man sagt, wir müssen jetzt hier diesen Kiefernwald schützen. Wir stehen ja mit einem Reporter vor Ort und man sieht, was für eine Monokultur dieser Wald ist.
Ist jetzt nicht sonderlich schön. Ich bin da noch nicht spazieren gewesen, muss ich gestehen.
Es geht ja noch nicht mal um Schönheit. Was so eine Kiefernwaldkolonie, die hat ja wirklich auch ökologisch keinen großen Wert. Das ist schon besser, man forstet irgendwo anders, dann stattdessen, was ja dann immer gemacht wird, wenn Wald abgeholzt wird, dass man auch Ausgleichsflächen dann auch forsten muss. Auf und ja, wie gesagt, und dann ausgerechnet auf dem E-Autowerk einen Anschlag verüben. Also ich meine, Anschlag ist immer scheiße, ja, das ist wirklich Gewalt. Da gibt es überhaupt keinen besser oder schlechterer Anschlag, das muss man auch ganz klar sagen. Aber die Motivation ist natürlich noch unverständlicher und ja, die leben auf Bäumen und irgendwann muss man halt auch feststellen, dass das Bürgergeld nicht vom Baum wächst, sondern dass man dafür auch Industrie braucht und alle Degrowth-Fantasien oder was auch immer und meint, dass dann werden wir nicht unseren Sozialstaat erhalten können, wenn wir meinen, wir müssen hier alles boykottieren, was hier Arbeitsplätze schafft und noch dazu in umweltfreundlichen Branchen, ja, die irgendwie auch einen Beitrag zur Klimarettung leisten, wie die E-Mobilität. Also komplett unverständlich, dieser Aktivismus. Dann auf der anderen Seite, die Rechtspopulisten haben die E-Mobilität auch als Wahlkampfthema entdeckt und machen Stimmung dagegen von Trump über andere, Salvini in Italien. Selbst hier unser Weber von der Union zieht mit dem Kampf gegen das Verbrennerverbot in den Wahlkampf für Europa. Also wenn es das jetzt wieder richten soll, ich warne davor, die Politik, dass wir immer wieder irgendwie die Weichen anders stellen und immer wieder ein Verbrennerverbot einführen, dann erstmal ist es ja auch gar kein Verbrennerverbot. Die FDP hat ja das ihrige beigetragen, dass auch E-Fuels und so weiter da erlaubt sein sollen. Also dass es dann durchaus dann auch Verbrennerlösungen gibt, wenn sie mit E-Fuels betrieben werden. Und ständig die Weichen anders zu stellen, schafft einfach keine Planungssicherheit für Konzerne und sie dann immer wieder zu ermuntern, dass sie umbauen sollen. Aber ständig irgendwie die Signale anders zu stellen, ist wirklich problematisch. Und wie gesagt, auch in anderen Trump hat in Detroit wieder massiv natürlich Stimmung gemacht gegen E-Mobilität und vor einem die Abschaffung des Verbrennungsmotors als einen Übergang zur Arbeitslosigkeit und Inflation ohne Ende bezeichnet. Also die Logik soll einer verstehen, woher da Inflationstreiber kommen soll. Ja, und auf der anderen Seite sind natürlich insgesamt die E-Auto-Firmen und die E-Mobilität unter Druck. Ein Preiskrieg, der auch zum Teil ausgemacht ist von BYD und Tesla, die sich da in China vor allem unterbieten und darunter auch leiden. Das haben auch die letzten Absatzzahlen gezeigt, auch die Aktien leiden. Und ja, eine andere interessante Entwicklung, dass tatsächlich Apple sich nach 10 Jahren Entwicklungsarbeit und rund 10 Milliarden, die man da versenkt hat, sich von seinem Apple Car Projekt Titan verabschiedet. Das fand ich jetzt eigentlich auch wieder eine gute Entscheidung letztendlich, weil ich habe mich immer gefragt, wie Apple da wirklich so ein einzigartiges Projekt und Produkt entwickeln will, wo sie gegen Tesla und aber auch gegen die etablierten Autobauer, die wirklich auch gerade im Luxusbereich, gerade die Deutschen ja ganz weit vorne sind, wie man da dann irgendwie so ein begehrenswertes Produkt schaffen will, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Und von daher ist die Entscheidung, denke ich mal, richtig und hilft natürlich auch den anderen Autofirmen, die hier schon Fortschritte gemacht haben. Ich denke mal, dass da gerade die deutschen Luxusautobauer aufgeatmet haben wahrscheinlich, weil nicht nochmal ein zusätzlicher Konkurrent auf den Markt kommt. Und sicherlich, dass auch Tesla davon profitieren wird, da bin ich absolut überzeugt, weil wir jetzt natürlich noch eine klarere Marktposition haben und eben ja auch mit ihren Smartphones auf Rädern. Sie sind ja die Ersten, die neben den Chinesen, die hier einfach eine einzigartige Software auch haben und dieses Komplettergebnis-Erlebnis dann erlebbar machen. Und ich glaube nach wie vor, dass auch Tesla beim autonomen Fahren die Nase vorn haben wird, dank ihrer Supercomputer und auch der Strategie, dass sie eben auch auf KI setzen und das Ganze dann und die Flottengröße darauf ihnen da hilft. So, und dann gibt es ja nochmal die Entwicklung in dem Bereich, was wir auch gesehen haben, auch schon im Glotzcast diskutiert haben, dass die E-Auto-Startups ziemlich ablosen und da muss man sagen, ich glaube, die haben wirklich keine große Zukunft. Wir haben ja zuletzt schlechte Zahlen von Rivian, Lucid und Fisker gesehen. Lucid mit ganzen 9000 Autos, die sie in diesem Jahr bauen wollen, mit einer enttäuschenden Prognose, und die anderen sind ja auch nicht recht viel besser unterwegs. Also da würde ich sagen, da läutet ziemlich schnell das Totenglöckchen. Vielleicht Rivian mit der Partnerschaft mit Amazon hat da noch eine Überlebenschance, aber bei den anderen sehe ich irgendwie überhaupt nicht, wo da irgendwie eine Überlebenschance sein soll, wenn man es jetzt nicht geschafft hat, irgendwie einigermaßen in diesen Zeiten, wo E-Mobilität irgendwie auch ein Hype-Thema war, dann hoch zu skalieren, auch seine Produktion hoch zu skalieren, dass man irgendwann mal wieder auch mitspielen kann. Also von daher ist momentan die E-Mobilität angezählt von vielen verschiedenen Richtungen und dafür gibt es mal ein Bär der Woche. Ja.
Also für das zum Anzählen.
Für das Anzählen. Ich,
aber was, die Frage wäre, willst du jetzt Subventionen? Ich meine, muss ja sehr, die Early Adapters haben jetzt diese Kisten gekauft. So, ja. Also die Leute, die einfach sagen, ich will das probieren. Und jetzt ist halt wie bei jeder Einführung von dem Ding, was man nicht unbedingt haben muss, gibt es halt jetzt eine Delle. So, und das ist, jetzt ist halt so. Und jetzt musst du halt gucken, wie geht's dann weiter. Und ich finde, ja.
Naja, aber ich meine, dass man jetzt einen Anti-Wahlkampf machen muss aus der rechten Ecke und irgendwie alles, was schon mal beschlossen ist, wie ein Verbrennerverbot oder für 2035 in Europa oder in anderen Ländern, Großbritannien verschiebt es auch nach hinten und so weiter.
Also, das ist raus. Einfach. Mach einfach einen CO2-Preis drauf, dann kommen die Leute selbst auf die Idee.
Ja, wunderbar, mach den CO2-Preis. Aber das ist ja aber keiner von diesen Rechten.
Aber ist doch klar.
Weder ein Trump noch das sind ja die gleichen Leute, die auch den CO2-Preis teilweise in Frage stellen. Das sind ja nicht Leute, die sagen, wir machen umgekehrt jetzt einen CO2-Preis.
Ja, aber ein Verbrennerverbot passt eher in die rechte Ecke. Da kriegst du eher für die rechte Ecke, die sagt, oh guck mal, die wollen dir dein Auto wegnehmen.
Naja,
machst du einfach unattraktiv und mach attraktiv. Das eine machst du attraktiv, das andere machst du unattraktiv. Und schon hast du das.
Ja,
und jetzt irgendwie sagen, Lösung. Ja, aber ist so.
Beste Lösung, ja. Aber da muss man es auch machen.
Aber
und,
du musst ja auch sehen, Elektroautos, du hast es ja bei Sixt gesehen, vielleicht muss man die Diskussion noch am Ende kurz anschließen, dass einfach bei Autovermietern keiner einen Bock hat, ein Elektroauto zu mieten. Und die dachten immer so, oh, wenn ich dann die ganzen Stall voller BYD habe, dann wollen die alle mal China-Bude fahren. Vielleicht willst du einmal um die Ecke fahren, aber mehr willst du damit auch nicht. Und das zweite Problem von E-Autos ist ja, dass die Wiederverkaufspreise derzeit im freien Fall sich befinden. Das Geschäftsmodell von einem Autovermieter funktioniert halt nicht so, dass du einfach du kaufst ja Autos mit Rabatt und verkaufst sie nach einem oder anderthalb Jahren wieder und hast dann noch einen Gewinn daraus auch noch gemacht. Und wenn aber die Wiederverkaufswerte fallen, dann funktioniert es halt auch nicht mehr. Also es gibt auch gute Gründe dafür. Also deswegen musst du es einfach, mach das eine attraktiver, das andere unattraktiver und schon ist da eine Marktlösung und alles ganz alleine. Da muss ich nicht gegen Rechte, Linke irgendwie schimpfen, sondern sag einfach so, Leute, Konsumentensouveränität, jeder wird das machen, was er für sich am besten befindet, und wenn das dann das Elektroauto ist, weil es günstiger ist, so it be.
Ja, dann wird es kommen.
Ja.
Ja, absolut. Also deswegen, klar, CO2-Preis, beste Lösung.
Kann man
nicht dagegen sagen. Ja.
Ja.
Aber bitte dann auch machen und auf den Verkehr deutlich ausüben.
Auf
und,
den Verkehr ausweiten.
Ja, und du kannst ja schon ausweiten. Die Proteste vorausahnen, ja, was da wieder für einen Volksaufstand gibt bei jedem Cent. Das war ja schon.
Da ist wieder die Geschichte, dass du das als Geld auch wieder an die Leute, als Klimageld an die Leute zurückgibst. Zweite Geschichte, wir haben es 5 Millionen Mal hier schon gesagt, aber das ist viel einfacher, als wenn du immer irgendwie da rummuddelst, da machst und da ein Verbot und da was machst. Einfach Preis setzen, fertig. Komme ich zu meinem Bär der Woche. Das ist das Rentenpaket 2, die nächste Sozialreform, die wir jetzt machen. Sehr teuer, muss ich gestehen. Worum geht es beim Rentenpaket 2? Es geht eigentlich darum, die alten Rentenreformen, die wir mal 2000 2001, 2002 in dieser Agenda 2010 eigentlich eingeführt haben, um die Rente etwas demografiefester zu machen, die werden jetzt einfach wieder, wie soll ich mal sagen, abgerüstet. Und das wird einfach eine teure Geschichte. Was ist jetzt beschlossen worden? Zum einen, es soll ein stabiles Rentenniveau bis in die 2030er Jahre machen, so eine Haltelinie von 48%. Also Haltelinie heißt, 48% des letzten Lohns, das du hast, durchschnittlich, das soll als Rente rauskommen. Und eigentlich war geplant, dass man mit dem Demografiefaktor das langsam abschmilzt, dass nämlich, wenn mehr Beitragsempfänger weniger Beitragszahler gegenüberstehen, sollte automatisch diese Anpassung Rente an Löhne abgeschmolzen werden und dann wäre automatisch natürlich die Durchschnittsrente runtergegangen unter 40% und dann wäre aber die Haltelinie nicht gewesen und deswegen, die war bis 2025 eigentlich nur vorgesehen, die soll jetzt bis 2030 verlängert werden und es soll auf keinen Fall das gesetzliche Rentenalter erhöht werden. Das ist die zweite Sache, die jetzt dazu kommt. Vielleicht nochmal ganz kurz, was gibt's für 4 Stellschrauben bei der Rente? Es gibt natürlich Einzahlung, ganz klar. Rentenbeitrag, der liegt bei 19,2. Das wird in den das muss hälftig vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer bezahlt werden. Und dann gibt's natürlich noch den berühmten Steuerzuschuss. Der liegt bei ungefähr 110 Milliarden in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Und zukünftig, komme ich gleich noch drauf, dann auch noch Einnahmen aus der Aktienrente. Das sind die Einzahlungskriterien. Und bei der Auszahlung, klar, da geht es darum, um Rentenhöhe. Da haben wir diese Haltelinie. Und natürlich um Renteneintrittsalter. Wann darf ich in Rente gehen? Also wie lange muss ich arbeiten? Und wenn ich früher gehen will, muss ich dann irgendwie Abschläge hinnehmen. Und ich habe es schon gesagt, Agenda 2010 hatte die Idee, dass man das so verschiebt, dass man A, Rente erst mit 67 macht und B, dass diese Rentenhöhe langsam abgeschmolzen wird im Verhältnis zur demografischen Entwicklung. Und dann gab es aber schon das erste Gegending 2009. Da wurde so eine Rentengarantie eingeführt vom Scholz damals. Der war Sozialminister, glaube ich. Und da hieß es dann, sinkende Löhne können zwar sein, aber die Rente darf nie sinken. Egal, was die Löhne machen. Man hat die ja Rente und an die Löhne gekoppelt. Und dann gab es aber 2009 die Sache, dass die Löhne mal fielen. Und da habe ich gesagt, nee, das darf es auf keinen Fall geben. Dann gab es 2014 das nächste Rentenpaket. Da gab es dann die abschlagfreie Rente mit 63, wenn du langjährig eingezahlt hast. Das hat die SPD damals rausverhandelt. Und für die Union gab es dann die berühmte Mütterrente. Beides sehr beliebt. Problem ist, mittlerweile 2 Millionen Beschäftigte haben von dieser Frühverrentung Gebrauch gemacht. Hätte man nie erwartet, dass es so viele sind, die einfach gar Bock mehr haben. Haben wir auch einen Fachkräftemangel damit noch geschafft und noch Riesenausgaben. Also das ist schon mal Mist. Und natürlich die Mütterrente gab es auch nicht umsonst. Und dann gab es 2018 dann diese doppelte Haltelinie und den Nachhaltigkeitsfaktor hat man ausgesetzt, der bis 2025 nur ausgesetzt war. Und der wird halt jetzt bis 2030 oder darüber hinaus ausgesetzt. Und das Problem ist dann halt, dann kommen ja die Babyboomer in die Rente. Und wenn man dann diesen Nachhaltigkeitsfaktor aussetzt, dann behält man diese 48% Rentenhöhe gleich. Und dann muss natürlich immer mehr ausgezahlt werden. Das wird die Katastrophe. Und da hat man gesagt, na gut, Liebe, damit es nicht ganz so generationenungerecht wirkt, haben wir das Generationenkapital gemacht, nämlich diese berühmte Aktienrente. Das ist einfach ein schuldenfinanzierter Kapitalfonds. Das war ja dem Heil wichtig, dass man auf keinen Fall Rentenbeiträge der Beitragszahler nimmt und die in die Aktien steckt, sondern das muss dann irgendwas anderes sein, damit niemand sagen kann, wir zocken mit der Rente. Und die BSW und die Kollegen hat dann auch gleich gesagt, Sarah Wagenknecht, ja, das darf nicht sein. Und andere haben auch gleich geschrien, da wird gezockt mit der Rente. Und dann soll 2024 soll es losgehen mit 12 Milliarden Darlehen. Und das soll dann jährlich 3% erhöht werden. Und dann soll man noch aus Bundesvermögen 15 Milliarden noch dazu packen. Und da soll dann ein Kapitalstock von 200 Milliarden bis 2030 erreicht sein. Ich habe das jetzt mal durchgerechnet. Man hat nämlich ungefähr 106 Milliarden eingezahlt. Und hat dann 200 Milliarden, wenn man raushaben. Und das wäre eine Rendite in der Ansparphase von 15%. Das wäre, wenn man so einen Nasdaq 100 Sparplan macht. Ich weiß nicht, ob der Christian vorsieht, den Nasdaq 100 Sparplan. Vielleicht will man es auch bis 2035 diese 200 Milliarden erreichen. Aber auf jeden Fall, wenn man es bis 2030 haben will, dann müsste man schon wirklich sehr, sehr, sehr gute Renditen machen. Oder vielleicht hat er auch irgendwie einen Nvidia-Sparplan genommen. Der hätte noch ein paar höhere Renditen. Aber auf jeden Fall ist es eine ganz komische Sache. Und warum kriegt es mein Bär? Naja, Generationengerechtigkeit kann ich jetzt nicht richtig an diesem Ding erkennen, der Nachhaltigkeitsfaktor raus. Das funktioniert halt nicht. Und die Finanzierungslücke mit diesen 200 Milliarden, die man da hat, wenn man das mal richtig ausrechnen würde, wie viel man bräuchte, um diese Lücke zu schließen, damit halt nicht der Beitrag oder der Steuerzuschuss hochgehen muss, müsste es ungefähr, hat das IW mal berechnet, 877 Milliarden sein. Es gibt ja diese berühmte Trinity-Formel, dass man 4% seines Kapitals ausschütten kann, damit man und das dann entnehmen kann, ohne dass ein Verzehr passiert. Und um diese Lücke, die man eigentlich füllen muss, müsste man halt diese 877 haben. Insofern ist das wirklich illusorisch. Jetzt hat man zwar noch gesagt, ja, private Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge will man auch noch reformieren. Aber ich würde sagen, man sollte sich nicht auf die staatliche Rente verlassen. Und da kommt jetzt wieder mein letzter Aufruf, den wir immer haben. Leute, ihr müsst euch persönlich drum kümmern. Und eine Zahl hat mich jetzt gerade, weil gerade, ich glaube, heute ist Equal Pay Day, als wir mal aufnehmen. Und da siehst du nämlich, dass Frauen rund 400 Euro weniger Rente kriegen als Männer, weil sie halt einfach schlechter bezahlte Jobs haben, weil sie halt auch viel mehr Teilzeit machen und weil sie teilweise auch Care-Arbeit machen, die nicht irgendwie gemacht wird. Aber jetzt zu sagen, ja, da müssen wir halt nochmal eine Mütterrente drauflegen. Ah nee, das wäre jetzt, kann man natürlich machen und sagen, wir müssen auch Care-Arbeit noch irgendwie mit einer Rentenformel besehen. Aber dann würde das Rentensystem noch demografieunfester werden. Deswegen würde ich lieber sagen, dass Frauen eben auch privat vorsorgen sollen und sich nicht irgendwelchen Männern überlassen, sondern das ist echt, macht es. Und ich werde gleich in meinem Bullen der Woche noch ein paar Sparpläne vorrechnen. Da kann man wirklich ordentlich eine private Rente und private Vorsorge machen, wenn man nur früh genug anfängt, weil die Zeit ist ein wichtiger Faktor. Staatliche Rente und dieser ganze staatliche Kram, der führt irgendwie nicht zum Ergebnis und deswegen ist das mein Bär der Woche.
Wunderbar, sehr schön. Kann ich in allen Bereichen unterschreiben. Ja. Wir haben ja schon so oft über die Rente, gerade die Rente mit 63 und all diese Rentenideen und diese Rentenversprechungen zu sagen, wir müssen niemals das Renteneintrittsalter erhöhen, auch wenn wir immer, immer älter werden. Also was für eine Illusion. Ja. Ich meine, da brauche ich wirklich keine große Mathematik. Das ist wirklich dann das ganz kleine Einmaleins, ja. Aber naja.
Und so eine kleine Aktienrente bringt es eben auch nicht. Also wenn entweder hätte man früher anfangen müssen, klar, jetzt hat man zu spät angefangen, dann muss man halt ein bisschen bolder sein, mehr
reintun. Oder man sagt halt, man macht wirklich Aktiensparpläne quasi als Teil der Rentenversicherung. Das ist was anderes, aber...
Ja, aber dann hättest du ja für das Umlageverfahren sofort eine Lücke. Genau. Also das Problem du brauchst die jetzige Kohle
ja... Du kannst nicht das System ändern, ja, das ist ja das Problem.
Das musst du halt schon schrittweise machen, das ist schon okay, aber du müsstest dann halt irgendwie...
Ja, aber mit so kleinen Summen.
Mit so kleinen Summen, das ist...
Das ist mehr so ein Alibi-Dingens. Ja?
So ist es. Oder man hat halt einen Nvidia-Sparplan, da kann man auch mit wenig ganz viel machen.
Aber nicht in Zukunft, ja.
Das weiß man halt nicht. Also, das könnte auch schief gehen. Ja, so. Gut. Kommst du zu deinem
Ich habe eine Bulle der Woche-Idee. Also ich wollte natürlich Nordex gerne auch machen, aber
nicht
wieder schwarze Zahlen geschrieben haben. Jetzt endlich wird nämlich wahr, was ich schon lange immer wieder prophezeie, dass sie es schaffen, dann einfach auch höhere Preise zu verlangen und damit auch wieder in die schwarzen Zahlen kommen und gute Aussichten haben und die Aktie steigt auch wieder. Aber Nordex ist ja schon bekannt, schon häufig thematisiert. Ja. Und ich habe ja neulich erst
ist die zweistellig wieder?
Turner, ja, schon
ist sie?
Deutlich seit den Zahlen angezogen, fast jeden Tag. Und SMA Solar genauso geliefert im Glotzcast, der thematisiert also das, was ich vor kurzem hier gesagt habe, die Solar- und Windwende.
Hast du auch schon länger gesagt. Du hast es auch schon vor 3 Jahren gesagt, vor 4 Jahren gesagt.
Na
und
ja,
seitdem muss ich sagen, Nordex war 2021, wenn man das jetzt sieht, dann ist es, also über 5 Jahressicht kommt man mit der Aktie fast nichts verdient. Fast nichts.
So. Das stimmt. Aber irgendwann kommt dann vielleicht die Wende.
Passiert's.
Ja, genau. Ja. Und
Sparplan.
Heute aber
Sparplan, klassischer Sparplan. Das würde man nur mit Sparplan machen.
Naja, aber ich bin wirklich kein Fan von Sparplan auf Einzelaktien, weil du hast immer das Risiko, dass es dann eben nicht funktioniert. Und das am Index, ein Index-Sparplan ist einfach eine sicherere Sache, weil dann
eben
die Schwachen ausgetauscht werden. Und das, und wenn du in den Sparplan über Jahre hinweg doch viel Geld ansparst, dann sollte das schon auch eine andere Garantie sein, dass das auch funktioniert.
Aber wenn du so eine Conviction hast und sagst, das ist meine geile Aktie, ich vertraue darauf, die werden es hinkriegen, ich habe es euch immer gesagt. Und gerade dann, wenn du sagst, ich habe es euch immer gesagt, dann kannst du jeden Monat zu billigen Kursen einsacken. Und irgendwann muss dann der Turnaround kommen. Klar, wenn du dann eine Siemens Energy hast und auf einmal geht es doch nicht gut, aber jetzt selbst die geht ja mittlerweile
immer,
gut.
Es kann, nein, dann, bei eigener Conviction ist ja schön, dass man Überzeugung, ich bin auch von vielen überzeugt, aber deswegen funktioniert es auch nicht immer. Und deswegen ist die grundsätzliche Empfehlung, von mir wirklich keine Einzelaktien zu besparen, weil, wie gesagt, das kann sich immer ändern und meistens macht man das sowieso dann als FOMO-Geschichte. Die wenigsten steigen ja im Sparplan ein, wenn die Aktie so durch dieses lange Tal geht, sondern eher, wenn sie hoch oben am Gipfel steht, dann kommt man auf die Idee, jetzt einen Nvidia-Sparplan zu machen. Und von daher, ich glaube, man ist wirklich, aber wir kommen ja gleich noch, du hast ja gleich noch
Sparpläne. Da können wir nicht mal streiten. Das wäre eigentlich mein gutes Streitthema, weil ich finde genau, also ich meine, natürlich würde ich nie meine Basisinvestment, es geht ja nicht um Basisinvestments bei Einzelsparplänen.
Wie viele Sparpläne willst du denn machen?
Ich kann ja sagen, wie viele Aktiensparpläne, ich habe bestimmt so 10 oder 12 Aktiensparpläne auf einzelne Sachen. Und wenn ich mir die angucke, spare ich mit 50 oder mit 100, je nachdem, und das ist wirklich, da gibt es richtig.
10 mal 100 Euro sind 1.000 Euro im Monat, ich weiß nicht, wer
das ist. Ja, aber du kannst dir mal angucken, ich habe mit meinem Videosparplan 2021 in FOMO eingestiegen, zugegeben, der ist mittlerweile bei 10.000. Ich meine, eingesteckt habe ich, das kannst du ja ausrechnen, 2001, ja, es funktioniert.
Ja.
Bei ganz vielen funktioniert es. Mein ganzer Kryptokram, den ich mit Sparplan gemacht habe, würde ich sagen, Glückwunsch. Also, super. Und Krypto ist das beste Profil für den Sparplan. Aber gut, das sage ich ja gleich da als Bulle. Also insofern will ich jetzt hier nicht mit dir schreiben. Aber wir könnten das gerne mal als Thema, das hätten wir als Thema machen können. Aktiensparplan pro und contra.
Ja, das haben wir jetzt heute schon mit drin hier. So, jetzt... Ein Bulle der Woche, den ich bei Focus Money gefunden habe, die haben nämlich jetzt mal wieder Tenberger Ideen vorgestellt, eine ganze ganz ganz lange Liste
auch
aus verschiedenen Größen. Ja, natürlich, klar. Ja. Aber es gibt ja auch Aktien, die noch da niederliegen, ja, und die eben noch nicht so heiß gelaufen sind. Eine von denen, die absolut noch am Boden liegen und die habe ich mir jetzt mal rausgepickt, weil ich denke, das könnte vielleicht eine Schnäppchenidee sein. Ich habe die selber nicht im Depot, aber ich habe sie jetzt auf jeden Fall auf der Watchlist und werde da wahrscheinlich mal zugreifen in der kleinen Position. Das ist die Aktie der Deutschen Familienversicherung. Die sind Ende 2018 an die Börse gekommen und damals zu 12 Euro, dann schnell auf 26 Euro gestiegen und sie sind jetzt aktuell ja fast auf Alternativ, wahrscheinlich sogar bei 5,88 Euro. So. Also, das ist jetzt mal der Kategorie Schnäppchenbulle. Und Focus Money hat sie deswegen rausgepickt, weil sie sagen, die sind eigentlich ganz gut aus von den Zahlen her. DFV, wie sie abgekürzt heißen, wollen sich unter anderem auf die Expansion ins Ausland und auf neue Produkte fokussieren. Der Vorstand sieht erhebliches Potenzial, auch im Verein mit strikter Kostenkontrolle und höheren Vertriebsanstrengungen. Und es kommen jetzt am 14. März die Zahlen, die kann man ja vielleicht auch noch abwarten, ob die dann wirklich liefern. Aber da sind die Erwartungen, dass sie da die Zahlen, den Vorsteuergewinn verdoppeln von zuletzt 1,7 auf 3 bis 5 Millionen Euro. Das wäre also mehr als verdoppelt. Und die Markterwartungen erwarten auch, dass das weiter steigt. Sie sehen auch bei einer zunehmenden Digitalisierung der Branche und wachsendem und kalkulierbaren Geschäft nochmals in etwa eine Gewinnverfünffachung, schreiben die hier über die Markterwartungen und auf dem Weg dorthin erstmals auch eine Dividende. Das müsste die nach dem Corona-Hype in Vergessenheit geratene Aktie nachhaltig in Schwung bringen, schreiben die Kollegen von Focus Money. Und ja, sie bieten ja allerhand Versicherungsprodukte vom Krankheitszusatzkostenversicherung über Haushaftpflicht und Unfallversicherungen und das eben digital. Sie wurden damals ja als Fintech gefeiert, als sie an die Börse kamen und sind dann in Vergessenheit geraten. Und ja, vielleicht ist das jetzt eine Aktie, die mal wieder entdeckt wird. Aber noch gibt es nicht die direkten Anzeichen dafür. Das ist wirklich ein riskantes Investment. Die haben aktuell eine Marktbewertung von 88 Millionen. Und wenn sie aber sozusagen Gewinnsteigerungen wie erwartet liefern, ist das vielleicht eine Aktie mit Potenzial, das mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Na, weil ich bin ja eher für die zurückgebliebene Schnäppchen. Ja, ich meine, Nvidia ist
ehrlich, aber läuft, du hast ja schon gesagt, wir haben eine Wette schon gehabt, da war die bei 300, da hast du gesagt, Nvidia ist scheiße. Die ist jetzt bei 850. Ehrlich, jetzt immer noch Nvidia zu meckern. Bitcoin, reden wir über bei 6.000, da sagst du, Bitcoin ist scheiße. Und ehrlich, jetzt immer sagen, ja, dann nehme ich aber eine, die unten ist und bin der bessere Picker. Ich weiß nicht, ob immer nur unten der bessere Picker ist. Also was machen die? Ich habe noch nicht verstanden, was sie machen. Private Krankenversicherung? Oder machen sie private Krankenversicherung? Ich verstehe nicht, wo ist der Wachstum? Also private Krankenversicherung würde ich jetzt nicht als das größte Wachstumsding
empfinden. Nein, nicht private. Sie machen Krankheitszusatzversicherungen, okay. Haushaftpflicht, Unfallversicherungen. Also,
aber das ist ja, der Markt ist ja, würde ich sagen, verteilt. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, alle Menschen, die hier neu nach Deutschland kommen, gehen zur deutschen Familienversicherung, würde ich vermuten, ist nicht so. Aber wo kommt jetzt das Wachstum her? Oder haben die jetzt einen neuen Vertriebskanal und machen jetzt irgendwie alles auf digital und kriegen dadurch höhere Margen und können aus den Kunden mehr rausholen, können die besseren Risiken rausfinden? Also ich frage mich jetzt, wo die Idee ist der ganzen Geschichte. Außer eine Versicherung, ja, die gefallen ist, aber das ist ja noch keine per se. Wo ist jetzt die Tenberger-Qualität?
Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also ich meine, so intensiv habe ich mir die ehrlich gesagt auch nicht angeschaut.
Aber da muss ja der Fokus irgendwie schreiben, die machen Verzehnfachung, weil die haben gerade, die vollen bei jungen Menschen, die machen gerade bei Instagram, ich sehe die bei TikTok tanzende Krankenzusatzversicherung oder Zahnzusatzversicherung bei, weiß ich nicht, was da gemacht wird. Also irgendwas muss es ja sein. Gut, dann, aber immerhin ist sie zurückgeblieben. Das ist doch auch was wert. Gut.
Gut.
Ich komme mit meinen Sparplänen. Ich habe noch meine Sparpläne angeguckt. Das ist jetzt relativ kurzer Bulle der Woche. Und das ist so ein bisschen meinem FOMO-Sorge vom Anfang geschuldet, weil einfach derzeit hier alles wie Bolle läuft. Und dann wir auch gleich wieder die Anfrage bekommen, warum nehme ich denn nicht gleich einen gehebelten Nasdaq 100? Gibt's ja. Wir haben ja schon die Idee gehabt, Nasdaq 100 wirst du halt 17 Jahre früher Millionär, als wenn du in den MSCI World investierst. Da kommt jemand, dann geht es doch noch schneller. Wir machen noch eine Abkürzung zur finanziellen Freiheit über den gehebelten Nasdaq 100. Gibt's ein ETF. Und ich habe einfach mal geguckt, seit es diesen gehebelten ETF gibt, seit 2014, habe ich mal mir ein paar FOMO-Sparpläne mit unseren Sparplänen mal einfach immer 100 Euro eingezahlt. Und angefangen, wie gesagt, 2014. Einzahlen habe ich 11.200, also das sind die 100 Euro, die ich immer eingezahlt habe. Leider gibt es den gehebelten noch nicht seit Anfang 2014, sondern eben erst seit Herbst 2014. Also ich habe insgesamt 112 Mal eingezahlt, 100 Euro. Und jetzt die Frage, was kommt da raus? Und der beste Sparplan ist Bitcoin. 579.773. Also aus 11.200, wenn man die in den Bitcoin gesteckt hätte, hätte man 579.773 gemacht. Und klar, das liegt daran, dass der Bitcoin dieses Profil hat, immer wieder zu steigen, aber immer wieder ganz doll runterzugehen. Und dann kann ich halt unten, wenn ich dabei bleibe, einsagen. Und dann mag selbst der Maximal Drawdown mehr als 80% oder 90% sein. Aber wenn ich wenn ich denke, dass er wieder aufsteht, was er bisher immer getan hat, weiß man nicht, ob er es immer machen wird, kann auch im Totalverlust enden, dann ist eigentlich der Bitcoin ein klassischer Fall für einen Sparplan. Platz 2 bei meinen Sparplänen ist Nvidia, die Einzelaktie, da sind aus 11.200 392.599 geworden. Aber da ist natürlich die Gefahr, dass es, wenn es irgendwann mal eine Blase ist und die fällt, dass man dann so schnell nicht wieder das Geld wieder sieht. Und klar kann die noch weiter steigen, aber das würde ich sagen, da ist die Gefahr jetzt schon sehr groß, dass die Geschichte nicht so schön weitergeht. Und dann haben wir Platz 3, Trommelwirbel. Das ist dann der dreimal gehebelte Nasdaq 100 ETF. Da sind 67.400 draus geworden. Und wenn ich nur den normalen Nasdaq 100 genommen hätte, hätte ich nur 28.840. Wobei man bei diesem gehebelten sehen muss, da war man auch schon mal bei 80.000. Also da hat man wahnsinnige, also geht halt relativ schnell geht's mit dem Wohlstand wieder runter. Und jeder, der dieses gehebelte Ding machen soll, der muss sich wirklich bewusst sein, dass da wirklich in kurzer Zeit aus 80.000 17.000 wieder geworden ist. Es geht wirklich innerhalb von wenigen Wochen ist auch der Wohlstand wieder weg. Und wenn ich irgendwann das Geld wieder haben will, dann muss ich schon der König des Timings sein oder muss irgendwie schon jemand ganz besonders sein, dass ich das aushalte. Und auch vor allem bei diesen Schwankungen, das halten auch die meisten nicht aus, da werdet ihr wahrscheinlich wahnsinnig. Also das sollte man nie als Basisinvestment nehmen, höchstens als kleine Zockerwette mit 10 Euro im Monat rein, um einfach ein bisschen zu gucken und ein bisschen Spaß zu haben. Aber das ist wirklich nichts mit solidem Anlegen. Was jetzt der Denkfehler von vielen ist, die denken, naja, wenn der dreifach gehebelt ist und der Nasdaq 130% fällt, ist ja irgendwie die Kohle weg. Ist es aber nicht so, sondern es wird täglich immer der Wert genommen. Und der Nasdaq 100 müsste an einem Tag 33% fallen und dann ist aber wirklich, dann ist Schicht im Schacht, dann ist das Ding wertlos. Das muss man bei diesen gehebelten wissen. Da wird immer der Tagesveränderung wird immer genommen und mal drei. Und dann hat man das. Dann haben wir den Nasdaq 100, habe ich gesagt, 28.841. Unser guter MSCI World, der ist schon fast für FOMO-Leute, die denken sich, die würden anfangen zu gähnen, 19.545 aus 11.200, aber auch fast verdoppelt. Ich finde, das ist auch eine super Sache. Und am Ende unser armer DAX mit 15.371. Aber wenn man sich den Verlauf anguckt, wenn man sieht, wie stetig was läuft, dann sollte man sich weder den Bitcoin antun, wenn man da nicht meint, man will irgendwie so langsam mit reingehen. Man sollte auch die Gehebelten nicht antun und Nvidia schon gar nicht. Dann sollte man das stetig machen. Aber wenn man einfach mal denkt, ich will noch eine kleine Beimischung haben und einfach mal einen freakigen Sparplan haben, wo ich mal sehen kann, wie Hebel funktioniert, dann kann man das machen. Aber wirklich nur als Beimischung und nie als Basisinvestment. Als Basisinvestment ist das höchste der Gefühle noch ein Nasdaq 100, aber ungehebelt, aber nicht mehr. Das ist schon riskant genug. Da hat man schon genug Risiko. Und wer jetzt denkt, man muss es noch riskanter machen, da würde ich sagen, nee. Aber trotzdem, an diesen Rechenbeispielen sehe ich, wie schön ein Sparplan funktioniert. Und deswegen ist mein Bulle der Woche der Sparplan. Und ich habe mir in meinem eigenen Portfolio die ganzen Sparpläne angeguckt. Die sind alle so schön. Selbst so ein MSCI World Momentum habe ich ja noch als Sparplan. Auch der ist wieder jetzt durch die Decke gegangen. Und da sieht man, wenn es nur am Ende hochgeht, dann ist ein Sparplan gut. Wenn das natürlich nicht passiert, ist ein Sparplan natürlich Mist. Deswegen auch das muss man wissen, wie das Profil der Kurse ist, um abschätzen zu können, ob ein Sparplan da gut ist oder nicht. Und wer nicht dran glaubt, dass irgendeine Aktie nochmal aufsteht, der kann auch einen Bayer-Sparplan, dann nützt es nichts. Wenn die hinten nicht hochkommt, die Aktie, kann ich immer billig einsacken. Aber ich muss das Gefühl haben, irgendwann kriegt er die Wende hin. Und wenn ich das nicht habe, dann ist auch so ein Sparplan nichts. So. Bulle der Woche. Jetzt schweigt der Defner.
Naja,
könnte sagen, wie kacke das ist.
Ich finde, wie gesagt, bei Nasdaq 100 haben wir ja schon diskutiert. Ja. Grundsätzlich, das kann man ja noch machen, weil es ein Index ist, wie gesagt, weil er sich auch erneuert. Aber auch da sind eben, finde ich, eben hast du ja gesagt, als Basisinvestment taugt es auf jeden Fall nicht, ja. Sondern nur als Beimischung. Mhm. Und ich sehe ja die Menschen, die gierig werden und dann sagen, ja, warum mache ich nicht alles auf Nasdaq 100?
Genau,
ja,
das, sind das genau sollte man auf keinen Fall machen.
Die vor ein paar Jahren gesagt haben, ja, warum mache ich nicht alles auf Global Clean Energy, nachdem der mal durch die Decke gegangen war. Ja? Und seitdem wird rumgejammert, ja, so, kommt ja gar nicht mehr. So, und ja, da muss man dann solche Zeiten auch über Jahre hinweg aussitzen können. Und wie gesagt, Japan hat jetzt 35 Jahre gebraucht, bis sie jetzt wieder auf ihr altes Allzeithoch erreicht haben. Ja, diese Geduld muss man dann haben, wenn man einen Sparplan auf den Nikkei gemacht hat.
Nee, wenn du den Sparplan gehabt hättest, wärst du schon früher im Plus gewesen, weil du ja unten eingesagt hättest.
Also nee, aber nur wenn du einmal hast du wahrscheinlich Betrag, oben eingesagt. Wahrscheinlich bist du ja dann in, wärst du, wie sagen wir, es gab ja gar keine Sparpläne.
Nein, aber erst wenn du anfängst, wenn du jetzt angefangen hättest, 89 mit dem Ding.
Aber nicht direkt auf dem Hoch, sondern wärst du ja wahrscheinlich erstmal in die steigenden Kurse rein eingestiegen.
Wahrscheinlich auch, dann wäre ich untergegaufen. Aber ich hätte dann, das Schöne ist ja beim Sparplan, dass ich in den, dass so eine, so ein, wenn so ein Hoch passiert, so wie jetzt bei Nvidia, dann ist es vielleicht mal ein Dreivierteljahr, wo ich überhöhte Kurse zahle dafür. Wenn es dann aber sofort wieder runtergeht, dann habe ich ja nicht so einen hohen Anteil an meinem Sparplan in diesen Dingen drin. Nur wenn das halt am Ende, wenn ich irgendwann die Kohle brauche und dann taucht das Ding ab, dann ist natürlich...
Nein, aber meine, Mist. Ich sehe ja immer, dass die Leute dann irgendwann die Reißleine ziehen nach 10, 20 Jahren und sagen, oh, das wird ja nie mehr wieder was. Ja. Und das sind ja die Leute, die jetzt auch bei Bayer aussteigen und sagen, jetzt verkaufe ich die Aktie. Weil das, ob das jetzt ein Sparplan ist oder ob das ein Einmalinvestment ist bei einer Aktie, macht nicht so den großen Unterschied, wie man sich fühlt. Ja. Außer, dass man ständig verbilligt. Man kann aber auch natürlich permanent Aktien verbilligen. Und grundsätzlich sagt man ja eigentlich an der Börse, man soll kein gutes Geld im Schlechten hinterherwerfen. Das ist natürlich auch ein Sparplan. Ja, und grad,
ja, kann ein Sparplan sein.
Und natürlich kannst du dann bei einer Aktie, ja, und keine Ahnung, ob die deutsche Familienversicherung jemals wieder hochkommt. Aber das ist, da kannst du mal irgendwo auf dem, bei einer verbrühlten Aktie sagen, jetzt investiere ich hier mal eine kleine Summe X und möglicherweise, wenn sie die tatsächlich Wachstumszahlen, die vorhergesagt haben, bekommen, sollte eigentlich auch das die Aktie irgendwann mal wieder reflektieren. Und genauso bei einer Bayer, ja, also möglicherweise kriegen sie ja doch irgendwie mal eine Lösung ihres Glyphosat-Prozesses irgendwie auf eine Art oder Weise hin, aber es ist momentan wirklich nicht erkennbar, wie das geschehen soll. Und
Die hatten ja heute Morgen hatten die ja Pressekonferenz.
Die hatten ja heute ihren, genau.
Und hast du gesehen, wie das aussah? Da saßen sie auf so Barhockern, auf irgendwie zwei Teppichen und es sah wirklich aus wie so eine ganz tristlose Veranstaltung. Ich würde das Bild mal, ich stelle das mal bei LinkedIn rein.
Auf jeden Fall ist die Aktie auf den tiefsten Stand seit 2005 gefallen, aber nicht wegen des Bildes.
Nein, aber wenn du die Wände hinkriegen willst. Die wollten halt wahrscheinlich
ein spaßames Bild dann auch produzieren.
Das ist aber kein spaßames Bild, es sieht völlig derangiert aus.
Ja, aber das ist nicht das Entscheidende bei Bayer. So.
Natürlich nicht, aber das ist doch, die Frage ist doch, wenn du die Wände willst, wenn du Vertrauen willst, dann hast du nicht irgendwie, wie auf so Barhockern, die Leute sitzen, gucken wirklich so und du denkst dir so, was wollt ihr jetzt hier? Ja, es sieht nicht aus, als ob das irgendwie ein kraftvoller Auftritt ist.
Im Kronleuchtersaal.
Dann konnten sie die Journalisten nicht verstehen. Nein, du kannst auch in einem guten Konferenzsaal sitzen, du kannst ein Studio buchen, du kannst selbst hier bei Welt kannst ein richtig gutes Studio buchen, wo du wirklich coole Bilder produzieren kannst, wo du nicht irgendwie auf irgendeinem Teppich sitzt, die Leute komisch gucken, derangiert. Dann verstanden sie die Journalisten fragen, dann sagen sie, wir müssen doch mal die Technik machen. Okay, ey, sorry, das ist so ein Auftritt. Wenn ich eine Wende hinkriegen will, ich weiß es nicht. Also den würde ich keine Aktien abkaufen. Also, ja.
Ja, und die haben auch keine überzeugende Strategie. Ich meine, dieser Kapitalmarkttag war nun seit Monaten angekündigt. Erst hat man ja gedacht, es kommt die große Zerschlagung. Die kommt jetzt erstmal nicht, sagt er. Aber sei ja auch nicht ausgeschlossen, so nach dem Motto, dass er irgendwann vielleicht mal kommt. Aber da wollen sie da mal ein bisschen Pharma-Pipeline so ausgebaut werden. Mit welchem Geld, fragt man sich, ja.
Punkt 1, genau. Schulden senken, Pharma-Pipeline ausbauen, und Bürokratie abbauen und die Prozessstrategie.
Aber wie die genau aussehen soll und welche Karten sie da in der Hand haben.
Ja, du hast ja vergangene Woche hier erzählt.
Ja, genau.
Das war doch die Idee, dass du endlich jetzt mal sagst, komm Freunde, wir machen das vor. Wird das Ding jetzt gesettelt und Schluss damit. Und jeden Einzelnen, jetzt haben sie zwar ein paar Siege davongetragen, sie haben glaube ich zwei Verfahren, haben sie sogar mal gewonnen. Also insofern ganz so schlimm geht es schon mal nicht mehr, aber trotzdem, ich weiß nicht.
Also da ist, wie gesagt, die Aktionäre waren heute auch nicht überzeugt von der Strategie. Der Teppich
sah nicht gut aus. So. Dann machst du verkaufen mal schnell.
Ja, aber ist ja nur so ein Beispiel. Ne? Das kann man jetzt natürlich... dann lange noch mal gutes Geld hinterherwürfen mit einem Aktiensparplan.
Und das so wäre jetzt genau, das wäre
auch
so
eine
Frage.
Nvidia gehen und eine Nvidia kann wird früher oder später meiner Meinung nach wird sich nicht immer so halten können und diesen technologischen Vorsprung, was irgendwie eine komplette Wende geben wird oder es Chips geben wird, die besser sind oder Quantencomputer, habt ihr ja auch diskutiert. Und was auch immer, was da für Risiken sind und deswegen zu sagen, ich spare jetzt einfach und das Schöne an einem Sparplan ist eigentlich dieses automatisierte Sparen, dass du auch nicht immer drüber nachdenken musst, sondern dass du ein Index-Sparen machst und dann einfach sagst, okay, ich spare einfach in die, meinetwegen, in den weltweiten Aktienmarkt eben und der erneuert sich immer wieder selber und da gibt es Aufsteiger und Absteiger und ich bin im Marktdurchschnitt dabei und dann bin ich halt zufrieden, dass ich da meine 8, 9, 10% Rendite im Schnitt pro Jahr mache und damit bin ich dann aber auch zufrieden für einen Sparplan. Und dann mache ich Einzel und ich finde, wie gesagt, nach wie vor, und wenn man Einzelinvestments macht und dann muss man halt den Mut haben, auch bei verprügelten Aktien zuzugreifen und nicht nur auf Höchstkursen, dann kann man auch solche Renditen erzielen.
Aber die Frage ist, welche Strategie besser ist. Ich würde sagen, die Strategie auf die Gewinner zu setzen, ist besser als auf die Idee auf Zurückgebliebene zu setzen.
Klartext Wirtschaft, der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
Mein Name ist Andrea Gerhardt.
Mein Name ist Frank Fercher.
Wir reden hier über alles, was die Wirtschaft bewegt.
Wir sprechen über alle wichtigen Fragen, zum Beispiel, welche technischen Innovationen beeinflussen denn eigentlich das moderne Unternehmertum? Oder mit welchen Strategien kann der aktuelle Fachkräftemangel effektiv bewältigt werden?
Hört rein.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Das wäre die Idee, dass du auf Value-Werte die letzten 10 Jahre gesetzt hättest und du hättest die längste Underperformance von Value-Werten mitgemacht. Ja. Also das weiß man halt nicht. Man weiß es halt nicht. Und deswegen finde ich, natürlich ist ein Unterschied zwischen einem Index-Sparplan und einem Aktiensparplan. Bei einem Aktiensparplan kannst du natürlich nicht einfach, sagen so mir egal, alles rein. Du musst natürlich dich immer fragen, die Aktien, in die ich noch Geld investiere, wenn die mal zu hoch gelaufen ist, kannst du ja auf den Sparplan mal aussetzen. Der Sommerfeld hat das ja beispielsweise bei Nvidia gemacht, gesagt, die ist mir jetzt zu teuer, da will ich kein Geld mehr hinterherwerfen, aber ich lasse meinen Betrag stehen. Das ist ja das Schöne, dann musst du auch, aber natürlich ist es nicht so einmal angelegt und bis zum Lebensende durchlattern lassen.
Aber das ist ja dann
lassen,
eben kein Sparplan mehr, das ist ja dann quasi...
Ja, ja. Ein gestaffeltes Einsteigen.
Gestaffeltes Investieren, ja.
Das kann ich finde das super. Und bei Bitcoin, das ist ja noch viel, das ist ja noch richtig geil gewesen. Also gerade bei einem Gut, was immer stark schwankt, ist es ja eigentlich, und eine Zyklik hat, ist es ja eigentlich immer, ist der Sparplan ja wie gemacht. Wie gemalt. Aber gut, ja, am Ende muss es irgendwann, muss genau. Ja oben sein, wenn du ran willst, an den Sparplan. Punkt, wenn dir das nicht ist, wenn er irgendwann auf Null geht, ist der ganze Sparplan für die Katz gewesen. Da hast du recht, das Risiko gibt's, das will ich auch gar nicht verhehlen. Aber ich finde es trotzdem, weil ich ja an die Sache glaube, eine gute Idee.
Und wenn, dann sollte man auf jeden Fall gucken, dass man nicht mit zu großen Summen in solche riskanten Wetten einsteigt. Ja, weil das kann man, wie gesagt, mit dem breiten Markt kann man auch mit größeren Summen einsteigen.
Stimmt.
Bei Einzelaktien, selbst bei Branchen, wie gesagt, Global Clean Energy ist ein gutes Beispiel dafür. Das sollten wirklich immer nur kleine Anteile sein. Und dann kann man natürlich über die Jahre hin was einsammeln, was dann möglicherweise wieder eine Wende kriegt. Aber wir sehen ja, wie schwer es ist für eine Zukunftsbranche wie die erneuerbaren Energien auch profitabel zu sein und vor allem auch dann Rendite für die Aktien, für die Aktionäre zu erwirtschaften.
Und nicht Asset Light. Also wäre vielleicht Asset Light so eine Asset Software
ist,
besser.
Ja, aber es gibt auch tausende von Softwareunternehmen und ein paar machen immer nur das Rennen. Ja, das ist halt immer so, dass du gerade dich richtig rauspickst. Das ist das Einzelaktienrisiko. Und bloß weil irgendwie was eben gut gelaufen ist, da ist es eben keine Garantie für die Zukunft. Und meistens machen halt die Leute dann den Sparplan, wenn es gerade mal gut gelaufen ist. Und wie gesagt, Cisco ist ein Beispiel dafür, dass...
Du wärst im Plus mit dem Sparplan übrig. Ich sag's dir gerne nochmal, den habe ich ja durchgerechnet. Wenn du bei Cisco eingestiegen wärst auf dem Höchststand 2000, hättest du ja nur 5 Monate überhöhte Preise gezahlt. Danach war die ja tot am Loch. Hat sich jetzt nicht geil entwickelt, aber du hättest auf jeden Fall einen Plus gemacht.
Ja, aber bei Amazon wärst du auf jeden Fall besser unterwegs gewesen.
Ja, natürlich gibt's. Bei Apple wärst du auch besser unterwegs gewesen als bei Cisco. Das ist wahr. Aber du wärst selbst bei Cisco jetzt nicht dick im Minus. Und selbst Juniper Networks, ein Loserladen, wärst du im Plus, wenn du angefangen hättest zum Börsengang 1999. Also insofern, selbst, das ist ja das Schöne, wenn du halt lange, niedrige Kurse, nur die Frage ist, wer hält das durch? Und hättest du bei Cisco oder bei Juniper Networks das Ding laufen gelassen? Und da hätte ich meine Zweifel. Hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, weil da hätte man schon Zweifel
gehabt, läuft das. Überwindet man sich vielleicht erstmal nochmal eine längere Zeit anzusparen, ja? Was man vielleicht, wenn man jedes Mal eine bewusste Investmententscheidung treffen müsste, so nicht tun würde, weil das automatisiert ist. Aber irgendwann muss man einfach, bei Einzelaktien muss man das hinterfragen, beobachten, dranbleiben, sich eigentlich immer wieder auch neu diese Frage stellen. Würde ich wirklich jetzt auch aktiv investieren und lasse ich diesen Sparplan weiterlaufen? Stoppe ich ihn oder
liquidiere ich ihn?
Genau. Ja. Und das muss man bei Einzelaktien oder Einzelinvestments wie Bitcoin dergleichen auf jeden Fall tun.
Mhm. Obwohl bei Bitcoin nicht zwingend. Also wenn du an die Bitcoin als Beimischung glaubst, dann musst du das bei dem nicht machen. Aber bei Einzelaktien würde ich sagen, da schon. Gut.
Gut.
Kommen wir zum Thema.
Kommen wir zum Thema.
Ja, heute ist ja Super Tuesday.
Heute ist Super Tuesday, Super Trump's Day. Ja, wird er vermutlich werden. Das wird dann ein großer Triumph für Donald Trump werden bei den Vorwahlen. Und dann wird er der unangefochtene Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Und ja, da muss man sich also langsam darauf gefasst machen, dass dieser Mann wieder Präsident der Vereinigten Staaten wird. Und und über die wirtschaftlichen und die Auswirkungen auf die Börse. Ich sage ja schon seit längerem, dass ich das für ein großes Risiko halte. Und deswegen will ich nochmal ein paar Gedanken dazu vortragen, was eben die wirtschaftlichen Risiken und die Risiken für die Börse sind. Im Falle eines Trump-Siegs, da gab es gerade gestern auch eine neue Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft, also kurz IW, nicht zu verwechseln mit dem DIW. Also IW ist das Institut von Michael Hüter und arbeitgebernah, sei auch gleich dazu gesagt. Aber die haben da relativ neutral errechnet, was es für Folgen haben würde, wenn Trump seine Ankündigungen wahrmachen würde. Da geht es jetzt vor allem um die Zollpolitik. Er hat ja ganz offen gesagt, er will sozusagen das Außenhandelsdefizit der USA durch Zölle quasi runterbringen und klare Zollankündigungen gemacht. Sie wollen also die grundsätzlich US-Einfuhren, die Zölle erhöhen auf 10% für alle US-Einfuhren. Und für Einfuhren aus China wollen sie auf 60% die Zölle anheben. Und mit diesem Szenario hat das IW gerechnet und sie haben dann noch ein zweites Szenario gesagt, okay, das wird ja auch nicht folgenlos bleiben. Und im zweiten Szenario haben sie damit gerechnet, dass auch China dann seinerseits als Reaktion mit einer Zollerhöhung um 40% auf seine Einfuhren aus den USA antworten würde. Und die Folgen wären dann für die deutsche Wirtschaft erstmal, dass, weil wir ja als Exportnation dann besonders dann vom Welthandel abhängig sind, eben nicht nur von US-Zöllen, sondern insgesamt von einem Welthandel, der durch diesen Handelskrieg massiv beeinträchtigt werden würde. Im Basisszenario würden wir bis 2028 eine Volkswirtschaft haben, die dann 2028 um 1,2% niedriger ausfallen würde. Dann haben sie ausgerechnet, was das letztendlich kosten würde, der volkswirtschaftliche Schaden. Der wäre in diesem zweiten Szenario, also dem größeren, schädlicheren Szenario mit China antwortet, auch mit Gegenzöllen und es kommt wirklich zu einem richtig fetten Handelskrieg. Auch 150 Milliarden würde uns das quasi kosten, in Summe auf mehrere Jahre eben verteilt. Sie sagen aber auch, dass die US-Wirtschaft eben auch sich selber ins Knie schießen würde. Und zwar in den ersten Jahren rechnen sie damit, dass das Niveau des realen BIP in den ersten Jahren um etwa 1 bis 1,4% geringer ausfallen würde als ohne Zollstreit. Und glauben, dass eben dann auch ein Vertrauensschock dann auch auf private Investitionen und den privaten Verbrauch sich auswirken würde. Und dass vor allem es natürlich auch eine höhere Inflation geben würde. Das ist für mich eines der großen Risiken durch diese Zollpolitik, dass man wirklich, ich meine, man 10% allein die auf Importzölle alle und auf 60% auf Billigwaren aus China, das ist ja ein wahnsinniger Preistreiber, was natürlich dann die Preise antreibt. Und wenn du dann dadurch eben mehr Produktion in die USA verlagerst, diese Produktion ist ja auch teurer, diese Waren. Also das wird eine absolute Inflationsspirale nach oben werden. Sie rechnen also zurück zu den IW-Forschern mit BIP-Verlusten in den USA, die sich im ersten Szenario auf 600 Milliarden Dollar addieren und im Szenario 2 mit chinesischen Vergeltungsmaßnahmen sogar auf 1 Billion Dollar. Also hier könnte es wirklich sehr, sehr große Bremsspuren auch in der Ökonomie geben. Gleichwohl gehen sie davon aus, dass so längerfristig gerade in den USA dann wiederum sozusagen die BIP-Verluste durch mehr heimische Produktion und so weiter dann wieder ausgeglichen werden. Aber ich glaube, wie gesagt, dass das Inflationsrisiko ein großes Risiko ist, ja. Zumal ja Trump nicht nur Zölle erheben will, er will ja auch sehr aktive Steuerpolitik betreiben, will ja die Steuern senken und dadurch natürlich auch wieder mal das Staatsdefizit noch mehr ausweiten. Und das wird natürlich zum einen Kreditzinsen für die Amerikaner nach oben treiben. Das wird die Anleihemärkte auch wieder zu höheren Zinsen veranlassen und es wird eine höhere Inflation eben auslösen, die dann eben auch möglicherweise wieder Zinsanhebungen der Notenbank nötig macht. Und da sind wir ja dann auch bei den Börsen ganz schnell. Wir wissen ja, dass steigende Zinsen Gift für die Wirtschaft und vor allem für die Börsen sind. Also es ist eines der großen Risiken für die Börse auch. Dann hat hier unser Kollege Lauren Mayer eine schöne Geschichte aufgeschrieben über Trumps Parallelökonomie. Also wie man versucht also quasi woke Unternehmen durch nicht woke zu ersetzen, wie man eben die Ideologie immer mehr auch in die Wirtschaft bringt und wie es eine Plattform gibt von die namens Public Square, wo auch Trumps Sohn beteiligt ist, die eben in Unternehmen investiert, die gerade eben als konservative Amerikaner bedienen mit ihren Produkten, die von eben Windeln, die Abtreibungsgegner unterstützen, über nicht Starbucks Kaffee und alle anderen, viele andere Güter anbieten. Und hier den etablierten Unternehmen quasi auch Konkurrenz machen. Das könnte natürlich auch zu gewissen Umschichtungen in der Wirtschaft führen. Und da könnte es möglicherweise dazu kommen, dass eben hier auch Umsätze, würde ich mal sagen, von den etablierten, börsennotierten Konzernen wegführen und man sozusagen denen die Geschäfte schwieriger macht und dann einseitig Unternehmen, die politisch genehm sind, bevorzugt. Also nochmal für die Börsen meine Lehren als Risiken. Es drohen also zunächst mal BIP-Rückgänge und Bremsspuren für die Wirtschaft infolge eines Handelskrieges. Es drohen höhere Inflation, höhere Staatsverschuldung, höhere Zinsen. Und daraus könnte eben schnell das Gegenteil eines Goldilocks-Szenarios, das wir momentan sehen, werden, nämlich eher eine Stagflation mit einer, ja, wie gesagt, stagnierende Wirtschaft eher und wieder steigende Inflation. Dann auf der anderen Seite attackiert ja Trump auch schon die amerikanische Notenbank, hat den Powell, der eigentlich von ihm eingesetzt wurde, auch schon mal angezählt. Und ja, wenn Trump so langsam in Richtung kleiner Diktator sich entwickelt, dann muss man da auch wirklich Angst haben. Andere Autokraten wie der Türkei, Erdogan, haben ja sich auch die Notenbank unterworfen und man sieht, wie problematisch das ist, wenn zum Beispiel in Zeiten von steigender Inflation dann die Notenbank auch noch politisch unter Druck gesetzt wird, die Zinsen nicht anzuheben. Das hat ja in der Türkei wirklich in ein Fiasko geführt von einer wirklichen galoppierenden Inflation. Wir sehen, wie andere Institutionen langsam umdreht, das oberste Gericht, da ist eben das ja teilweise schon gelungen. Wir sehen die Gefahr, dass eben die Checks and Balances immer mehr außer Kraft treten in Amerika und dass er mehr und mehr durchregieren könnte möglicherweise. Und ja, das könnte innenpolitisch, könnte auch im Land zu mehr Unruhen führen. Das sind alles Risiken, die man da sehen kann. Und vor allem die geopolitischen Risiken, das ist natürlich nochmal ein ganz großes Kapitel, die durch Trump dann angefacht werden würden. Wir haben ja erst kürzlich seine Drohung an die NATO-Staaten erlebt und die Ermunterung Putins, NATO-Staaten, die jetzt hier nicht ihren Beitrag leisten, zur NATO anzugreifen, dass er sich möglicherweise früher oder später aus der NATO zurückzieht, quasi Putin das Feld überlässt. Die Chinesen werden sich auch freuen, weil er auch Taiwan keinen Schutz mehr in so richtig in Aussicht stellt. Also er will sich komplett auf sich selber konzentrieren und Amerika als Ordnungsmacht, als Schutzmacht in der Welt mehr und mehr zurückziehen. Das könnte wirklich die Weltordnung in Gefahr bringen. Und also das könnte auch wirklich zu Turbulenzen an den Börsen führen. Ja, und ein Handelskrieg grundsätzlich schadet immer, aber ich denke mal, dass er auch vor allem den großen Playern, die börsennotiert sind, schaden wird. Dass wir hier also, dass vielleicht kleinere Unternehmen eben in Amerika da eher profitieren würden, dass die großen internationalen Konzerne eher leiden würden. Ich denke an Apple, die in China fertigt. Was werden die Chinesen, wenn es diesen harten Handelskrieg dann gibt, dann wird sich Apple wirklich schwer tun, in China noch Handys zu fertigen oder Tesla in China noch Autos zu verkaufen. Apples Umsätze brechen ja auch schon in China weg. Also sehr vielleicht noch ein Vorgeschmack und ja, wird sicherlich auch die Woken Big Techs mehr und mehr an die Kandare nehmen, das kann man sich auch vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn die EU sich rächen wollte für einen Handelskrieg, dann könnte man auch wieder die großen Techs nochmal mehr vielleicht an die Leine nehmen. Gerade jetzt auch wieder eine harte Strafe für Apple ja schon gesehen. Das könnte alles verschärft werden möglicherweise. Also es gibt viele, viele Risiken, die ich jetzt hier sehen würde. Und deswegen, ja, ich würde jetzt auch nicht hier sagen, ich muss jetzt hier alle meine US-Aktien verkaufen, aber beobachten und mal gucken, ob man vielleicht das eine oder andere ein bisschen umschichtet. Aber wie gesagt, das ist dann auch etwas, was nicht nur US-Aktien. Nein, ich weiß nicht. Ich
du kann jetzt keine Europa-Schichten, dass naja, die Gewinner
Europa
von Trump
würde natürlich auch leiden. Das ist ja die Frage, wer würde profitieren. Ne? Das
du musst eine relative Betrachtung anstellen. So. Und da würde ich mal mit meiner Argumentation kommen. Ja. Nach hast du jetzt auch 10 Minuten hast du jetzt hier dein Plädoyer gehalten, Herr Deffner. Ich gratuliere Ihnen.
Umfassend.
Du hast uns umfassend informiert. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen wünschenswert und was an der Börse passiert. Und ich glaube, das ist das große Problem, was ich auch habe. Und ich mag auch nicht, wenn ich die Umfrage gerade sehe oder ich gucke mir immer die Predict-Zahlen an, die man sich angucken kann. Also worauf wetten gerade die Menschen? Und da wird 48% Predict-Odds für Trump-Victory und 42 nur noch Biden. Also sieht man 6 Prozentpunkte. Das kann sich noch ändern. Wir haben noch ein paar Monate bis zur Wahl. Das ist erst im November. Aber da sieht man schon, in welche Richtung das geht. Lange Zeit war wirklich Biden vorn und keiner konnte sich vorstellen, dass der Trump das macht. Man fragt sich immer, warum kann der Amerikaner, der ja weiß, dass der Mann korrupt ist, gelogen hat und sowas wie, die wählen ihn trotzdem, weil die denken, das ist halt, machen wir doch auch. Jeder, der so ein bisschen bei Steuern hinterzieht, sowas wie, ist einer von uns. Vielleicht ist das die Überlegung. Ich weiß es nicht, warum. Ich würde immer denken, ein Führer, den ich wähle, der müsste noch ein bisschen besserer Mensch sein. Aber gut. Unabhängig davon, ich mag es auch nicht, wenn Trump rankommen würde, aber ich würde jetzt nicht dieses für die Börse, muss es nicht unbedingt der Untergang heißen, wenn jetzt jemand kommt, der Trump heißt und der die Weltordnung durcheinander bringt. Natürlich für einige, du hast es angesprochen, wird es Verlierer sein. Deutschland ist natürlich ein Verlierer. Da gibt es ja diese Berechnung vom IW. Man muss ja immer wissen, Wirtschaftswachstum heißt ja immer Nettoexporte. Guckt man sich immer an. Und das wird zum Wachstum dazu gerechnet, die Nettoexporte. Und wenn man halt mehr exportiert als importiert, und das tun wir als Deutschland, dann kommt das zum Wachstum dazu. Und wenn man jetzt weniger Handelsüberschuss hat, dann hat es auch weniger Wachstum für uns. Und wir exportieren nach Amerika auf 12 Monate sich ungefähr 157 Milliarden. Das ist der wichtigste Handelspartner überhaupt. Deswegen würde ich sagen, Deutschland ist jetzt nicht der große Gewinner dabei. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass man da für Deutschland da 150 Milliarden ist jetzt auch nicht so viel, es sind 3,6% beim Bruttoinlandsprodukt, die ja in 4 Jahren passieren sollen, so ungefähr 1%. Ist natürlich für ein Wachstum, wenn man ein schlechtes Wachstum hat in Deutschland, da ist schon 1 Prozentpunkt natürlich viel, da hast du völlig recht. Deswegen ist es für Deutschland misslich. Aber wenn ich mir Amerika anschaue, da ist die Ökonomie 29 Billionen groß und da berechnet das IW ungefähr 960 Milliarden Dollar an Verlust, das ist ungefähr 3,3% des Bruttoinlandsprodukts über 4 Jahre. Und wenn ich mir alleine angucke, was die gerade an Neuverschuldung haben pro Jahr, 6% Neuverschuldung, da ist 3,3% über 4 Jahre, merke ich gar nicht. Wenn ich sehe, was da an KI-Fantasie kommt, das muss ja irgendwann mal auch im Bruttoinlandsprodukt sich niederschlagen, da kann ich mir vorstellen, diese Effekte sind doch viel größer als irgend so ein kleiner Effekt. Und Amerika hat eine Exportquote oder eine Außenhandelsquote von 11%, Deutschland von 50. Also bei 11% kann ich da keinen großen Verlust sehen für Amerika, was jetzt den Welthandel anbetrifft. Da würde ich sagen, und vor allen Dingen, wenn die weniger importieren, dann ist ja deren Außenhandelsdefizit nicht mehr so hoch und dann hast du ja automatisch sogar wieder Zuwachs. Also das ist was bei uns negativ wirkt, wenn der Außenhandel schwächelt, ist ja bei Amerika sogar positiv, weil die halt ein Defizit haben und wenn sie weniger Defizit haben, ist es positiv fürs eigene Wachstum. Insofern würde ich sagen, das ist nicht so schlimm. Das Zweite, was der Trump ja immer macht, er würde die Steuersenkungen permanent machen, er würde den Staat schleifen. Das sind jetzt auch nicht Sachen, wo der Börsianer sagt, so finde ich nicht so gut. Da wird der Börsianer sagen, wenn ich mehr Gewinne haben kann und sei es drum, dass die Institutionen nicht mehr so gut funktionieren, dann tun sie es halt nicht. Hauptsache, ich kann Gewinne machen. Das Zweite, was er machen würde, wahrscheinlich M&A-Aktivitäten. Du könntest wieder viel mehr M&A machen. Das ist ja so ein bisschen zurückgedreht worden. Da könntest du nochmal einen Aufschwung haben. Du könntest Monopole bauen. Du könntest, weiß ich nicht, dritte Sache, klar, Big Tech wäre sicherlich jetzt, wenn ich jetzt zwischen Energie und Big Tech abwägen müsste, würde ich wahrscheinlich auch sagen, Energie hätte mal eine Chance. Wenn ich jetzt in Amerika investiert wäre, würde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt 100% Technologie in Amerika hätte und 0% Energie, würde ich vielleicht sagen, wenn der Trump kommt, da schichte ich mal ein bisschen was um. Aber jetzt Amerika untergewichten, das würde ich wirklich nicht machen, weil all die Sachen, die mögen jetzt das Checks and Balances System in Amerika ruinieren, die mögen, der Trump mag es vielleicht schaffen, sogar da diktatorische Elemente einzubauen, aber der Börsianer, der sagt, oh, Demokratie, boah, aber eigentlich, wenn ich Gewinn machen kann und so. Ich glaube, man würde sich mit dem arrangieren. Und das mag sich für uns total kacke anfühlen und wir finden den, seine Politik schrecklich, seine ganzen Handlungsweisen schrecklich und sein, wie er die Welt macht und würden sicherlich nicht mehr in Sicherheit leben und müssten alerter sein und sicherlich gäbe es vielleicht den einen oder anderen Risikoaufschlag. Vielleicht kommt danach eher was her, dass man sagt, Risikoaufschlag für amerikanische Aktien, weil es halt eine gewisse Unsicherheit gibt. Aber dafür hast du auf der anderen Seite, wenn er jetzt die Notenbank okkupieren würde, dann würde er einfach die Zinsen niedrig halten. Das ist ein Typ um Immobilien, Onkel, der mag niedrige Zinsen und dann würden die Zinsen niedrig gehalten. Klar, jetzt kannst du sagen, dann geht vielleicht die Inflation mal hoch, musst ein bisschen aufpassen. Dann kannst du aber die Produktivitätsgewinne bei KI machen, kannst die Steuern senken, kannst irgendwie Energie noch wieder, sagt Trill, Baby, Trill, überall. Dann kannst du auch noch Energie Sachen senken. Da guckt der Börsianer, guckt er nicht drauf, oh, da gibt's mehr CO2. Ja, ist es halt so. Das ist, glaube ich, da ist das, was wir wahrnehmen und das, was am Ende als Gewinn hängen bleibt, ein Unterschied. Und deswegen würde ich aus diesem kühlen Rational würde ich sagen, nee, Amerika hat ja nichts zu befürchten. Im Zweifelsfalle würden die Leute eher sagen, in der letzten Trump-Präsidentschaft sind Aktien super gelaufen. Es gab mal einen kurzen Schreck, als er gewählt worden ist. Da dachte ich, also huch. Aber schon eine halbe Stunde später haben die Leute kapiert, oh, niedrige Steuern, das und das und das. Dann ging es hoch, das würde man wieder sich überlegen und ob jetzt die Institutionen geschliffen werden oder weniger Staat, das macht der Börsianer doch auch. Und deswegen glaube ich, ist das nichts, was den, deswegen würde ich dagegen argumentieren, ich würde sagen, Amerika wird dieses Jahr Deutschland outperformen. Das wäre jetzt meine Wette, die ich anbieten würde.
Ja, gut, dieses Jahr hat ja der Trump noch keine Auswirkungen, ne? Also der wird erst gewählt im November, und der Präsident wird erst im Januar.
Ja, aber man wird ja wahrscheinlich dann, wenn du als Börsianer in die Zukunft schaust, wirst du ja dann sagen im November, spätestens würdest du dich schon mal das erste Jahr würdest du dann schon mal im November vorwegnehmen. Also wenn du das nicht machen würdest, würde man denken.
Naja, jetzt wird natürlich Amerika besser laufen. Das läuft ja noch, weil ich meine, das ist, wette ich ja schon immer, dass wir sagen, wir werden keine harte Landung in Amerika sehen.
Amerika hast du dieses Jahr, ich guck mal hin, 7,5 beim S&P und du hast 5,7 beim DAX. Das ist jetzt nicht so viel schlechter. Würden wir ab jetzt machen? Du hast jetzt schon 2 Prozentpunkte, ist der S&P schon besser?
Jahr, nein.
Warum denn nicht?
Ja, dieses Jahr, wie gesagt, ist ja noch kann Trump dieses Jahr noch keinen Schaden anrichten. Vielleicht nimmt die Börse schon mal ein bisschen was voraus.
Ja, aber es muss doch ausreichen. Es muss doch ausreichen, dass den Horror, den du mir geschildert hast, der Starbucks-Mann müsste implodieren.
Naja,
die
das Big wird
Tech
sich erst.
Und die sind so hoch gewichtet. Also wenn du mir nicht, also wenn ich mir Big Tech angucke, ist gewichtet im S&P 530%. So. Und wenn du mir jetzt sagst, Big Tech wird geschliffen und da geht richtig was los und wenn ich mit meinen Energiebuden komme, die haben so ein niedriges Gewicht, die können das ja gar nicht ausgleichen. Insofern müsste dann Amerika in diesem Jahr eine richtig, richtig fette Underperformance hinlegen, wenn du in dein Szenario sie einschalten würde. Also insofern würde ich sagen, ab jetzt können wir da einfach gucken.
Ja, wie gesagt, DAX, das Szenario trifft ja erst, die Realität wird ja erst, wenn Trump es umsetzt. Ja,
du guckst ja schon vorweg.
Das jetzt mal, ja, die, aber jetzt mal es tatsächlich so kommt, das ist, das wird man die ich glaube, dass bisher ist ja immer noch die Annahme, dass das nicht so schlimm wird für die Börse, ja. Das ist ja das, was die Bild, weil sonst wäre die Börse schon eingebrochen, wenn allein durch die Wahrscheinlichkeit, dass Trump jetzt Präsident wird, ja. Ich will es ja auch nicht verschreien, aber ich sehe nur dieses Risiko, aber momentan spielt es die Börse nicht und das wird sie wahrscheinlich auch nicht so schnell, auch in Wahlkampfzeiten nicht spielen. Ja. Das möglicherweise kommt dieses Erwachen ja erst, wenn er tatsächlich dann an der Macht ist. Also dann die Zeit muss man schon sehen. Also ist jetzt,
Was machen wir dann für eine Wette? Eine Wette muss jetzt ja her, Amerika gegen Deutschland. Du wirst Amerika kritischer sehen.
Gut. Ja, wenn Trump dann die Macht übernommen hat, ja. Genau. Dieses Jahr nicht. Ja.
Und was sollten wir dann? Haben wir irgendeine andere Wette am Start?
Ich habe jetzt keine Wette mehr aus.
Schade, weil das wäre ja, da könnte
ja,
man.
Aber ja, es muss ja eine Wette sein, die auch ein bisschen dieses Thema trifft. Also ich wünschte mir ja auch, dass es irgendwie schadlos ausgeht, auch für die Börse. Und wie gesagt, ich glaube,
also ich wünschte mir, dass der Typ gar nicht gewählt wird.
Das wäre das Allerbeste, ja.
Ja.
Und aber ich meine, man muss ja auch der Realität ins Auge sehen. Und ich glaube, dass es eben für alle Schaden bringen wird. Und natürlich wird auch Deutschland leiden, das ist ja auch klar, ja. Auch die deutsche Börse dann möglicherweise in der Tat auch möglicherweise noch stärker als Amerika.
Das ja, wir haben 18% der DAX-Unternehmen ja. im Inland und die haben, ich glaube, der Anteil für Amerika wird wahrscheinlich höher sein. Das ist, also insofern glaube ich, wir wären die Verlierer. Oh, wollt ihr keine DAX-Werte machen?
Ich würde das hier einfach, ich finde, dass wir ein Szenario hier überlegen, aber ja. die Werte würde ich jetzt nicht machen.
Echt nicht?
Nein.
Oh Mann, oh. Das ist ja wirklich, wir haben übrigens 22% machen die DAX-Konzerne in Amerika. 18 in Deutschland, 24 in der Eurozone ohne Deutschland und 15 in China. UK 5, Japan 1 und der Rest ist 15. 22%. Da muss es ja dann wirklich richtig krachen. Es sei denn, weiß ich nicht, wenn BMW in Amerika produziert, kommst du da Zölle drumherum, wenn du im eigenen Land arbeitest. Vielleicht kann man das so umgehen. Ich weiß nicht. Aber ich würde auf jeden Fall dann den DAX underperformen sehen. Aber gut, wenn du nicht wetten willst, haben wir halt keine Wette. Da brauchen wir damit dieses Jahr auch keine. Können wir die Weihnachtsfolge ausfallen lassen?
Oh,
können wir
sagen, haben wir doch keine
Wette?
Ja.
Ja, ja, put your Wette, bet where your mouse is.
Ja, my mouse is, ja, aber not for this year.
Not for this year.
Das ist ein bisschen die weitere Voraussicht.
But for the year 2030.
Ja, my money is, das ist sowieso kein real money, was wir hier wetten. So.
Nein, aber wir könnten ja irgendwie das.
Aber nein, aber es muss ja dann eine Wette sein, die das die Thesen auch reflektiert, ja, und nicht jetzt hier die beiden ja das beiden Jahr nochmal, weil ich, natürlich ist ein Wahljahr, es ist eigentlich traditionell ein gutes Jahr, ja, aber ich glaube, manche Traditionen könnten auch gebrochen werden. Aber ja, wie gesagt, ich würde mich jetzt da nicht mit.
Dann haben wir keine Wette. Dann haben wir keine Wette. Wir können noch eine Bitcoin-Wette machen. Wir können auch über Bitcoin mal wieder diskutieren. Gut, jetzt haben wir aber hier auch wirklich schon höchste Zeit. Du musst hier ins Fernsehen zurück. Wir wollen hier auch die Zeit nicht der Menschen verschleudern. Das war jetzt mich dann mal. Das war viel Inhalt jetzt.
Das war viel Inhalt.
Würde ich mal sagen. Also, wer jetzt heute noch meckert und sagt.
Keine Wette war,
also, meine Frau hat gesagt, sie will das alte Devil und Chevitz mit dem Inhalt zurückhaben. Hat sie mir heute Morgen noch gesagt, stand sie klagend in der Tür und guckte mich an. Da sag ich, bitte? Dann wird es das heute geben. Bitte?
Ja.
Geliefert, wie gewollt. So, und wer jetzt mehr Selbstbespaßung haben oder Bespiegelung haben wollte, der ist halt jetzt zu kurz gekommen. Pech gehabt. So, dann müsst ihr uns eben auch schreiben. Nein. Gut, Devler, das war's. Freitag ist wieder
kurz und bündig im TV. Genau. Und um 17:45 bei Weltfernsehen. Und für heute sagen wir Tschüss.
Und ciao.
Wir bleiben Bulle.
Und Bär.
Defner.
Und Chapitz.